SWR Kultur am Samstagnachmittag. Wir kommen zum leckeren Teil dieser Sendung und kümmern uns um die Kulinarik. Sie ahnen es, hier kommt unser Genussforscher Professor Thomas Filges, Physiker am Max-Planck-Institut in Mainz, ins Spiel. Heute widmen wir uns dem Thema Soßen. Gute Soßen herzustellen ist eine echte Kunst und die hat sich im Laufe der letzten Jahrzehnte stark verändert. In der Nachkriegsküche war die Mehlschwitze sehr beliebt. Sie ist inzwischen aber eher in Verruf geraten. Und das bringt unseren Genussforscher dazu, eine Milchschwitze vorzuschlagen. Schönen guten Tag, Herr Filges.
Guten Tag, Frau Wanner.
Herr Filges, zunächst mal müssen wir klären, wo eigentlich das schlechte Image der Mehlschwitze herrührt.
Ich bin mir nicht sicher, aber ich vermute, das geht natürlich auf den Urvater der deutschen Gastronomiekritik zurück, nämlich Wolfram Siebeck, der in seinen Kolumnen die Mehlschwitze eigentlich immer als zu der Plumpsküche gezählt hat. Das ist ein bisschen zu abfällig, weil es natürlich Soßen schwer machen kann. Man hat natürlich diese Bindung einfach durch das Mehl und man hat natürlich schon so ein bisschen leimiges Gefühl auf der Zunge von den Stärken, die da im Mehl eigentlich vorhanden sind.
Wie ist die Mehlschwitze ernährungsphysiologisch zu bewerten?
Ernährungsphysiologisch ist das einfach Glutenstärke. Das ist also das, was man im Brot eigentlich auch hat. Aber was natürlich für mich die Mehlschwitze ist, das ist für mich ein Aromareaktionssystem. Das heißt also, was machen wir dabei? Also wir nehmen Mehl, wir erhitzen das, wir bräunen das also trocken an in der Pfanne. Wenn man da drüber geht, hat man dann schon so einen Geruch. Das riecht ja völlig röstig, karamellig und so weiter. Also der Geruch ist ja schon mal nicht schlecht. Dann kommt da Butter dazu und dann wird das noch weiter gebräunt. Manche Leute machen das umgekehrt, die geben die Butter rein und bräunen dann das Mehl in der heißen, aufschäumenden Butter. Das ist eigentlich, hat man ein bisschen andere Aromen, das muss man schon sagen. Also das hängt immer vom Weg ab. Also es ist schon mal ganz spannend von der Aromabildung. Und dann hängt es davon ab, wie weit man geht. Also helle Mehlschwitzen haben nicht diese schönen Röstaromen. Die sind dann so ein bisschen langweilig im Aroma. Aber wenn man das richtig dunkel macht, also bräunt, dann hat man eben tolle Aromen. Und genau auf diese Aromen kommt es mir eigentlich an, weil die natürlich jeder Soße gut tun. Mhm. Also bei mir zu Hause war das so, dass man einfach diese Mehlschwitze genommen hat und dann zum Beispiel ins Linsengericht gegeben hat, also einfach in die Linsen. Dann haben die ein bisschen Bindung noch bekommen und dann hat man eben die Röstaromen über die Mehlschwitze reingebracht und das war für mich dann schon immer ein etwas Köstliches.
Jetzt kommen Sie aber mit einer Milchschwitze um die Ecke und die funktioniert ganz ohne Mehl. Wie denn genau?
Ja, also Milch gibt es ja auch in Pulver. Jetzt kann ich sagen, also ich mache jetzt eine Milchschwitze und ersetze einfach das Mehl durch Milchpulver. Das heißt also, ich habe jetzt ein ganz anderes System. Also Milchpulver besteht natürlich eben auch aus ein bisschen Restfett. Also man bekommt fast nur Magermilchpulver, weil das eben länger haltbar ist. Und das ist natürlich ein wunderbares System, weil es enthält Molkenproteine, die eben ganz andere Aminosäuren haben, in einer anderen Zusammensetzung, wie eben im Vergleich zum Gluten. Das heißt, man hat andere Aromabildung. Zum anderen hat man natürlich auch die Laktose, den Milchzucker. Und wir wissen ja, wenn wir Milchzucker anbräunen, das gibt einen ganz tollen Duft. Und jetzt bräune ich eben dann nicht eben das Mehl an, sondern eben das Milchpulver und belasse es aber bei der Butter, weil Butter ist ja ein Milchfett, also insofern führt man zusammen, was zusammengehört und macht dann einfach eine Schwitze, einfach aus Butter und Milch. Mhm. Das heißt also, Butter und Milchpulver.
Ja.
Und dann kann man noch Zwiebel dazugeben, Knoblauchzehen und dann muss es ablöschen und solche Sachen. Kommt darauf an, wo man das hinsteuern möchte. Also in
genau.
Diesem Fall zum Fisch.
Genau, Sie basteln daraus eine Fischsoße zur Lachsforelle. Genau. Und Sie haben es schon genannt, Zwiebeln, Knoblauch. Sie geben aber auch noch Pastis, Creme fraiche genau. Und Fischfond dazu. Ziemlich exotisch ist die Beilage. Da haben Sie sich Algengemüse vorgenommen aus Meeressalat und Queller oder Meeresspargel, wie er auch heißt. Was ist das und wo kann ich das kaufen?
Ja, das muss man immer ein bisschen Glück haben. Also das gibt es manchmal bei Fischhändlern. Wächst ja auch bei uns, also in der Nordsee. Das heißt, wenn man Glück hat, kann man den mal kaufen. Gibt es auch manchmal in verschiedenen Supermärkten. Also ich würde dann aber raten, nur den frisch zu kaufen. Also wenn es ihn frisch gibt, also in der Fischtheke oder in der Gemüsetheke gibt es das manchmal. Oder auch mal gekühlt, aber keinen eingedosten. Also der ist so furchtbar, dieser eingedoste. Das ist so ein Rezept, wo man nicht planen kann, sondern das hängt immer dann ab, wenn es Queller gibt.
Wie verarbeite ich das weiter?
Ja, ganz einfach. Also der Queller wird einfach gewaschen, kurz abgebraust. Ich meine, man kann den auch roh essen, da kann man mal was probieren, dann sieht man schon, in welche Richtung das geht. Das heißt, dann wird dann klein geschnitten. Also die sehen ja ein bisschen aus wie Wildspargel, die werden dann einfach in diese 3 Zentimeter langen Segmente, die der sowieso schon hat, der Queller, geteilt mit dem Messer. Der Meeressalat unterstützt das noch ein bisschen. Also man kann diese Soße auch machen ohne den Queller, dann nimmt man Meeressalat und vielleicht noch ein paar andere Algen. Und den Meeressalat muss man ein bisschen einweichen. Ich habe den immer getrocknet zu Hause, weil er sich da ewig hält. Und man hat immer Algen zu Hause sozusagen, also auch als mal Gewürz und so etwas. Da wurde einfach eingeweicht in Wasser und dann wurde dann noch das praktisch ein bisschen abgeschwenkt mit Sauerrahmbutter, mit einer Schalotte, mit ein bisschen Fenchelsaat, mit ein bisschen Koriandersamen und dann noch die Algen dazu. Die Algen brauchen dann fast keine Garung mehr, also der Queller, der muss man einfach mal so 2-3 Minuten da durchschwenken, dann ist der eigentlich schon gar, also es geht ruckzuck.
Mhm. Man hat immer Algen zu Hause, da muss ich schmunzeln, Herr Filges. Die Lachsforelle dämpfen wir, salzen und pfeffern kurz vor dem Servieren und haben ein recht ausgefallenes Rezept auf dem Teller, eine Fischsoße aus Milchschwitze mit Lachsforelle. Ist die Annahme richtig, dass auch alle möglichen anderen Varianten mit dieser Milchschwitze möglich sind? Also was würde sich noch gut eignen?
Also ich habe das schon öfters mal eben auch zu Geflügel gemacht, also zu Helmfleisch, also Hähnchen. Einfach dann praktisch, dann wird das nicht auf den Fisch getrimmt, sondern kommt dann ein bisschen Weißwein dazu, statt also Pastis. Man hat natürlich dann ein Geflügelfond und man kann natürlich dann frei sein mit den Gewürzen, hat man vielleicht einen weißen Pfeffer. Also da ist man dann völlig frei. Bei Geflügel finde ich immer Kardamom ganz nett, das ist ja auch nicht so übel. Nicht? Und, oder auch vielleicht so ein bisschen Kokosaromen, also Kokosfett noch unterheben statt Butter und solche Sachen. Das ist schon so ein Universalsystem, weil eben die Milch sehr viel an Aromamöglichkeiten vorgibt.
Mehlschwitze war gestern. Milchschwitze ist eine zeitgemäße Alternative. Vielen Dank für den Tipp unserem Genussforscher Professor Thomas Filges.
Bitte schön, Frau Wanner.
Dieses und viele, viele weitere Rezepte aus dieser Sendung finden Sie bei uns auf der Homepage swrkultur.de.